Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts über die Kirchengeschichte von Berlin und Brandenburg. Diesmal geht es um Ereignisse in der DDR, die 7 Jahrzehnte zurückliegen. Die Verhaftung zweier Studentenpfarrer und die Erfahrungen dieser beiden in der Haft. Studentenpfarrer verhaftet. Potsdam, Burgstraße 32. Es ist der 19. Mai 1953 abends. Gegen 22 Uhr fährt die Volkspolizei vor. 4 Beamte stürmen in das Haus, nehmen den Potsdamer Studentenpfarrer Günther Brandt fest und führen ihn ab. Mehr geschieht erst einmal nicht, aber die Volkspolizei wird wohl zurückkommen, um die Pfarrwohnung zu durchsuchen. Brandts Frau erzählt in der Rückschau, Zitat: Ich arbeitete fieberhaft, um alles, was gegen meinen Mann verwandt werden konnte, zu verstecken. Im Garten, im Stall, unter den Matratzen der schlafenden Kinder. Um 24 Uhr waren sie wieder da und durchsuchten das Haus. Sie beschlagnahmten viele Bücher, Schriften und Akten. Das dauerte bis 6 Uhr morgens. Den Schlaf der Kinder störten sie nicht und die versteckten Sachen fanden sie auch nicht. Den Amtskalender meines Mannes mit vielen Adressen und Westverbindungen, sogar nach England und Amerika, der auf dem Schreibtisch lag, den ich übersehen hatte, ließen sie liegen. Hatte ein Engel seine Hand im Spiel? Obwohl die Volkspolizei keine echten Beweise gegen Brandt fand, blieb er doch in Untersuchungshaft. Dort in Untersuchungshaft war auch sein Kollege aus Halle. Studentenpfarrer Johannes Hamel. Schon am 12. Februar 1953 hatte man ihn festgenommen, und zwar auf der Zugfahrt von Halle nach Erfurt. In Merseburg aus dem Zug geholt, kam er in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt im hallischen Zuchthaus Roter Ochse. Günther Brandt und Johannes Hamel sind 2 evangelische Pfarrer, die 1953 vom SED-Regime bedrängt und verfolgt wurden. Was hatten sie getan, dass man sie während einer Zugfahrt oder mitten in der Nacht verhaftete? Die ersten Jahre der DDR standen im Zeichen der sozialistischen Kulturrevolution, die das Land nach dem Vorbild der Sowjetunion umgestalten wollte. Dazu gehörte auch, dass die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die SED, gegen die Kirchen vorging, die als Rückhalt der antirevolutionären Kräfte galten. Im Sommer 1952 begann eine antikirchliche Kampagne, die sich bis zum Sommer 1953 steigerte und viel Leid über die Christen in der DDR brachte. Zu den Maßnahmen gehörte auch die Inhaftierung von engagierten Kirchenmitgliedern, zumal von profilierten Geistlichen. Besonders im Fokus stand die kirchliche Jugend- und Studentenarbeit. Der SED-Staat hatte erkannt, wie zuvor schon das faschistische Regime in Italien und das nationalsozialistische in Deutschland, dass die Erneuerung der Welt im Zeichen der eigenen Ideologie nur dann Wirklichkeit werden konnte, wenn das Regime die Heranwachsenden für sich vereinnahmte. Deshalb war die Zurückdrängung der kirchlichen Jugend- und Studentenarbeit ein Hauptziel der antikirchlichen Kampagne des Jahres 52-53. Die Studentengemeinden in den Universitätsstädten der DDR waren sehr aktiv und sie wurden von den Machthabern mit größtem Missfallen betrachtet. Indem der SED-Staat gegen die Studentenpfarrer vorging, hoffte er, die weit ausstrahlende Arbeit der Studentengemeinden entscheidend zu schwächen. In Potsdam war Günther Brandt Studentenpfarrer, in Halle Johannes Hamel. Beide galten dem SED-Staat wegen ihres Organisationstalentes und ihres Verkündigungscharismas als besonders gefährlich. Was nun geschah mit Brandt und Hamel nach ihrer Verhaftung? Beginnen wir mit Johannes Hamel. Kurz zu seiner Person. 1911 geboren, studierte er in den 30er Jahren Theologie und arbeitete seit 1935 als Pfarrer der Bekennenden Kirche in Mitteldeutschland. Weil er Juden half, musste er Zwangsarbeit in den Leunawerken leisten. Gegen Ende des Krieges wurde er zur Wehrmacht eingezogen, an der Front verwundet und geriet in Kriegsgefangenschaft. Nach dem Krieg wurde er Studentenpfarrer in Halle. Die antikirchliche Kampagne der Jahre 52-53 bedeutete einen Einschnitt für ihn. Schon zu Beginn der Kampagne war er in den Fokus der Staatsmacht gerückt. Am 28. Oktober 1952 hatte der Prorektor der Universität für das gesellschaftlich-wissenschaftliche Grundstudium, der Historiker Leo Stern, in einem Brief an Walter Ulbricht Maßnahmen gegen, Zitat, den berüchtigten Studentenpfarrer Hamel, den ich dir schon vor einem Jahr signalisiert habe, gefordert. Wenn diesem nicht bald durch Verhaftung oder auf eine andere Art das Handwerk gelegt werden wird, kann der Schaden an unserer Universität unübersehbar werden. Tatsächlich war die hallische Studentengemeinde anziehungskräftig, und zwar auch über die Kreise kirchennaher Studentinnen und Studenten hinaus. Es bedurfte aber gar nicht der Denunziation von Leo Stern. Hamel wurde längst von den Sicherheitsbehörden überwacht. Er selbst rechnete schon 1952 mit seiner Verhaftung. Am 12. Februar 1953 war es dann soweit. Er landete in Halles berüchtigtem Gefängnis. Ja?
Tut mir leid, ich muss einmal kurz unterbrechen. Wir haben es jetzt 12 Uhr und unsere Glocken läuten jetzt für 5 Minuten.
Ja?
Ich glaube, die sollten wir kurz abwarten, dann haben wir das. Vielleicht merken Sie sich, wo wir stehen geblieben sind.
Ja?
Und dann machen wir ab da weiter.
Okay.
Die Aufnahme läuft wieder.
Tatsächlich war die hallische Studentengemeinde anziehungskräftig. Und zwar auch über die Kreise kirchennaher Studenten und Studentinnen hinaus. Es bedurfte aber gar nicht der Denunziation von Leo Stern. Hamel wurde längst von den Sicherheitsbehörden überwacht. Er selbst rechnete schon 1952 mit seiner Verhaftung und am 12. Februar 1953 war es dann soweit. Er landete in Halles berüchtigtem Gefängnis. Die ersten Wochen blieb er in Einzelhaft und wurde dutzende Male verhört. Es war eine Zeit voll Anfechtung. Zitat: 8 Wochen Einzelhaft. Kein Buch, keine Bibel, kein Gesangbuch, keine Zeitung, kein Pfarrer, keine Gottesdienste, kein Rechtsanwalt, kein Briefempfang, keine Briefe schreiben, kein Mitgefangener zu sehen. Wie hält man das aus? Die Gedanken werden zu gefährlichen Realitäten. Wie wilde Tiere springen sie einen an. Am 10. April kam er in eine Doppelzelle, zusammen mit einem Häftling, der ihn wohl für die Staatssicherheit aushorchen sollte. Am 1. Mai wurde er dann in eine Gemeinschaftszelle mit 2 Arbeitern verlegt, die sich freuten, einen Pfarrer zu treffen. Die Gefangenen hielten gemeinsam Andachten und beteten zusammen. Bald darauf, aber am 6. Mai, wurde Hamel in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen verlegt. Hier kam er in eine vom sowjetischen Geheimdienst angelegte Kellerzelle und wurde weiter verhört und unter Druck gesetzt. Die Verhöre endeten unvermittelt am 17. Juni. Allerdings blieb er bis zum 10. Juli 1953 in Haft, ohne zu wissen, was geschehen war und was mit ihm passieren würde. Dann wurde er plötzlich entlassen, durfte zurück nach Halle und seinen Pfarrdienst wieder aufnehmen. Dass es der Volksaufstand vom 17. Juni gewesen war, der die antikirchliche Kampagne des Regimes plötzlich zum Ende gebracht hatte, das erfuhr Hamel erst in Halle. Und dass die Sowjetführung die SED zu einem Kurswechsel gezwungen hatte, der den eingesperrten Pfarrern die Freiheit brachte, das wurde vom Regime erst gar verschwiegen. Wie erging es Hamels Kollegen Günther Brandt? Brandt war ein Jahr jünger als Hamel. 1912 geboren, studierte er in den 30er Jahren Theologie und arbeitete seit 1939 als Pfarrer der Bekennenden Kirche in Brandenburg. Bald nach Kriegsbeginn wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Im Jahr 41 an der Ostfront durch Granatsplitter schwer verwundet, verbrachte er 3 Jahre in Lazaretten. Von 1944 bis Kriegsende registrierte er in der Garnisonsverwaltung Potsdam Gräber von Kriegsgegnern. Die so angelegte Kartei sicherte er nach einem Bombenangriff und übergab sie nach dem Krieg den Vereinten Nationen. Zu seinen Aufgaben gehörte auch, deutschen Flüchtlingen aus den Ostgebieten, die ihre Papiere verloren hatten, neue Dokumente auszustellen. Diese Vollmacht nutzte er, um untergetauchten jüdischen Flüchtlingen gefälschte Papiere zu verschaffen. Für diesen Einsatz, der ihn und seine Familie in Lebensgefahr brachte und zugleich jüdischen Flüchtlingen das Leben rettete, wurde er 1980 von der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel als Gerechter unter den Völkern anerkannt. Nach dem Krieg war Brandt zunächst Pfarrer in Werder an der Havel, dann von 1949 bis 1954 Pfarrer der Heilig-Geist-Gemeinde in Potsdam und zusätzlich übernahm er die Stelle des Studentenpfarrers an der Pädagogischen Hochschule Potsdam. Die antikirchliche Kampagne der SED im Jahr 52-53 war auch für Günter Brandt ein biografischer Einschnitt. Auch er gehörte zu denen, die vom Regime direkt attackiert wurden. Als der Potsdamer Studentenpfarrer am 19. Mai 1953 festgenommen wurde, war er nicht wirklich überrascht. Schon in den Monaten zuvor hatte er mit seiner Festnahme gerechnet. Wer steht, der sitzt, sei ein häufiger Satz von ihm gewesen. Ausgelöst wurde die Verhaftung wohl dadurch, dass Brandt am 3. Mai die Kundgebung der lutherischen Bischöfe Deutschlands vom 20. April im Gottesdienst verlesen hatte, die die kirchenfeindliche Kampagne in der DDR verurteilt und an Amtspflicht, Gewissen und Menschlichkeit der Richter appelliert hatten. Brandt wusste, was er mit der Verlesung der Kundgebung riskierte, und er hatte auch schon an eine Flucht über die Zonengrenze gedacht. Ein Gradmesser der Gefahr waren die regelmäßig verschickten Fürbittlisten, mit denen die Kirchenleitungen um das Gebet für verfolgte Christen baten. Sie wurden länger und länger. Eine auf den 30. April 1953 datierte Liste zählt bereits 63 Namen inhaftierter evangelischer Christinnen und Christen. Aber die Gefahr war das eine und Gottvertrauen das andere. Brandt erinnert sich, Zitat: An Warnungen, auch spezieller Art, fehlte es nicht. In den Tagen um Himmelfahrt hatte ich schwer zu kämpfen mit der Versuchung, den Sprung nach West-Berlin zu tun, mich durch eine Flucht der drohenden Verhaftung und allen Schwierigkeiten zu entziehen. Was mich in dieser Anfechtung festgehalten hat, war nicht nur das gute Gewissen, das ich in aller Ausübung meines Dienstes haben konnte. Es war auch nicht nur jene allgemeine Verpflichtung zur Treue der Gemeinde gegenüber, an die uns ja unser Amt bindet. Mehr war es die neutestamentliche Erkenntnis, dass die Berufung zum Glauben die Berufung zum Leiden, zum Ausharren in der Bedrängnis einschließt. Vor allem aber war es das Wort aus Hiob 36,16. Und auch dich lockte aus dem Rachen der Angst in freien Raum, da keine Bedrängnis mehr ist. Brandt berichtet, wie ein befreundeter Amtsbruder ihm beim Abendmahl während des Himmelfahrtsgottesdienstes eben dieses Hiob-Wort zugesprochen hatte. Es ist mir kein Zweifel, dass er hier ganz Instrument gewesen ist. Mit neuen Augen habe er dem, was nun kam, entgegensehen können. 5 Tage später erfolgte die Verhaftung. Dazu beigetragen hatte auch die Freie Deutsche Jugend, die am Abend der Verhaftung bei einem gegen die junge Gemeinde gerichteten Treffen die Einleitung von Maßnahmen gegen den Pfarrer Brandt gefordert hatte. Weil man nach den heftigen Angriffen der FDJ auf Brandt fürchtete, dieser werde nach West-Berlin flüchten, ordneten die Sicherheitsbehörden überhastet seine Festnahme mitten in der Nacht an. Kurz nachdem Brandt aufs Präsidium gebracht worden war, durchsuchte die Polizei das Pfarrhaus. Brandts Frau war es noch gelungen, potenziell belastende Schriftstücke zu verstecken. Die Sicherheitsbehörden fanden darum kaum Material, das sie verwenden konnten. Am nächsten Tag wurde er trotzdem wegen des Vorwurfs der Boykotthetze in Haft genommen und am 21. Mai in die Potsdamer MFS-Untersuchungshaftanstalt in der Lindenstraße gebracht, wo er bis zu seiner Freilassung bleiben musste. Bis zum 16. Juni wurde er insgesamt 10-mal verhört, wobei massiver Druck auf ihn ausgeübt wurde. Gesundheitlich ging es ihm während der Haftzeit schlecht, vor allem weil er wegen seiner Kriegsverletzung im Kieferbereich auf besonders zubereitete Nahrung angewiesen war. Halt gab ihm seine Taschenbibel, die ihm kurz nach der Festnahme wieder ausgehändigt worden war. Seine Familie und seine Gemeinde schwebten lange in Ungewissheit, was geschehen war. Auch als bekannt wurde, wo er inhaftiert war, war eine Kontaktaufnahme nicht möglich. Dank des von Moskau der SED vorgegebenen neuen Kurses und dem vorläufigen Friedensschluss des SED-Staates mit der Kirche, von dem allerdings niemand etwas wusste, hörten die Verhöre Mitte Juni plötzlich auf und die Haftbedingungen lockerten sich. Brandt blieb allerdings weiter in Einzelhaft und bekam keine Informationen über den Stand des Verfahrens. Nach 50 Tagen im Gefängnis wurde er am 8. Juli auf Weisung der MFS-Bezirksverwaltung Potsdam entlassen. Beide Studentenpfarrer kehrten in ihre Gemeinden zurück, aber nicht für lange. Sie schlugen neue Wege ein, teils, weil sie selbst das wollten, teils, weil man sie aus der Schusslinie nehmen musste. Brandt wurde von der Kirchenleitung bald als Gemeindepfarrer in West-Berlin eingesetzt. Hamel wechselte als Dozent an die Kirchliche Hochschule in Naumburg. Beide bedankten sich nach der Haftentlassung mit Rundbriefen bei den Menschen, die sie unterstützt und für sie gebetet hatten. Und sie stellten Ratschläge für Christen zusammen, die in Haft kamen. Beide Listen sind erhalten und zeigen eine eindrückliche Mischung von Lebensklugheit und Glaubensmut. Zum Abschluss sei die Liste von Brandt zitiert. Brandt notiert 16 Punkte. Zitat: Erstens, man hinterlege am dritten Ort eine Prozessvollmacht für einen Rechtsanwalt oder stelle eine Generalbevollmächtigung aus für einen Angehörigen, der dann alle notwendigen Schritte unternehmen kann. Man sehe aber zu, dass dieses Schriftstück bei der Haussuchung nicht mitgenommen wird. Zweitens, man lerne Lieder, Psalmen und Melodien. Wehe dem Pfarrer, der in der Gefängniszelle ohne Bibel und Gesangbuch keinen Zugang zu dem Schatz der Lieder und Psalmen hat. Drittens, man ziehe sich warme Sachen an, wenn es soweit ist. Auch im Hochsommer kann es im Gefängnis recht kühl sein. Viertens, man mache es sich zur Regel zu sagen, was man denkt, öffentlich gesagt zu haben, was man im Herzen gedacht hat. Das ist eine große Hilfe bei der Vernehmung. Jede Diskrepanz zwischen Reden und Denken kann einem schwerer Schaden werden. Fünftens, man bleibe immer streng bei der Wahrheit und unterdrücke jeden Versuch, sich durch Abschwächungen oder Unwahrheiten eine bessere Position zu verschaffen. Dies gelingt nicht. Dagegen ist die Wahrheit die stärkste Waffe. Sechstens, man muss wissen, welche Gesetze man verletzt. Man soll dies auch in jedem Falle zugeben. Offenherzigkeit schadet nicht. Siebtens, der totale Staat lässt seine Gegner in einer stummen Anonymität verschwinden. Er gibt ihnen keine Gelegenheit, für ihre Überzeugung einen großen dramatischen Märtyrertod zu sterben. Neben den bekannten Methoden bei der Vernehmung werden jedoch auch ganz normale Polizeimethoden beim Verhör angewandt. Übertriebene Angst im Sinne des Buches von Arthur Köstler, Sonnenfinsternis, ist daher nicht angebracht. In der Vernehmung selbst ist manches durchaus menschlich. Achtens, das System scheitert am lebendigen Menschen. Es scheitert noch mehr an der verborgenen Weltregierung Gottes. Neuntens, jede Mitbeteiligung der Familie in Dingen des kirchlichen Dienstes trägt reiche Frucht. Jedes Versäumnis in dieser Hinsicht rächt sich bitter. Zehntens, alle möglichen Wege, auf denen im Ernstfall etwas ausgerichtet werden kann, sind unbedingt zu beschreiten. Das sich kümmern um den Gefangenen macht großen Eindruck. Jedes Versäumnis erschwert die Situation. Elftens, die Organe des Staatssicherheitsdienstes wissen mehr, als man denkt. Sie wissen aber zugleich weit weniger, als man für möglich hält. Man sei jederzeit gefasst auf Überraschungen, sowohl hinsichtlich der Dinge, der Kenntnis von Dingen bis ins persönliche Leben hinein, als auch hinsichtlich der Unkenntnis in anderen Punkten bis hin zu sachlich ganz öffentlichen Dingen. Zwölftens, man mache sich klar, dass die Einstellung zu den Menschen, mit denen man im Gefängnis zu tun hat, entscheidend ist. Ungeheuer viel hängt ab von der Beantwortung der Frage, wie sehe ich die Menschen an, die mich bewachen und vernehmen? Sehe ich sie als Funktionär eines feindlichen Systems, benehme ich mich falsch. Sehe ich sie dagegen als Menschen, die ihre Pflicht tun, für die Christus gestorben ist, verwandeln sich die Räume des Gefängnisses unbedingt in ganz andere Räume. 13. Man lasse niemals die Jalousien herunter im Verkehr mit den Peinigern. Jede feindselige Haltung diesen Funktionären gegenüber wirkt sich böse aus. Jede menschliche und christliche Haltung dagegen wirkt Wunder. 14. Als Häftling wird man geschult, sich in einer Landschaft zu bewegen, die eine reine Konstruktion darstellt. Es ist eine Staatssicherheitslandschaft, in der es ganz bestimmte Wegen, Brücke, Wälder und Häuser gibt. Man sei außerordentlich kritisch gegenüber dieser Landschaft. Man versage sich alle Reflexionen über Nachricht bzw. Mitteilungen, die einem zugetragen werden, die den Häftling mürbe machen sollen. Man lasse sich keinesfalls das Vertrauen erschüttern zu den Brüdern, so viele Belege sie auch anführen mögen. Es gibt nur eine Methode, sich in dem Labyrinth der Staatssicherheitslandschaft zu erhalten, dass man darüber ein Schild anbringt mit der Aufschrift »Zutritt strengstens verboten«. Wenn man alles als Lügengewebe ansieht, was einem in dieser Hinsicht von den Vernehmern scheinbar als Tatsache mitgeteilt wird, trifft man meist damit die Wahrheit. 15. Im Übrigen sehe man die Zeit in der Freiheit an als eine Zeit der Vorbereitung für das Gefängnis. 16. Nach der Entlassung mache man weiter wie vorher, vermeide jedoch unnötige Spitzen und bemühe sich in allem ein gutes Gewissen zu haben. Soweit Brandts Ratschläge für die Haft, die er nach seiner Haftentlassung an seine Freunde und Bekannten verteilte. Die antikirchliche Kampagne der SED vor 70 Jahren zeigt, dass der christliche Glaube als gefährlich galt. Und die Reaktion der beiden Studentenpfarrer belegt, dass dieser Glaube tatsächlich nicht zu unterschätzen war. Er beugte sich nicht dem Anspruch politischer Ideologien, sondern zeigte dem totalitären Regime Grenzen auf. Vor allem bewährte er sich in den bedrängenden Zeitläuften Mitte des 20. Jahrhunderts. Er machte Menschen zuversichtlich und gab ihnen Orientierung. Wenn Sie mehr über dieses Thema wissen wollen, finden Sie einen Aufsatz im Jahrbuch des Vereins für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 2021. Er wurde zusammen verfasst von Andreas Stegmann und Uta Stiller, deren Forschungsergebnisse in diesem Podcast präsentiert wurden. Auf der Homepage des Vereins für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte finden Sie übrigens die Kontonummer des Vereins. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine kleine Spende. Wenn Sie als Verwendungszweckspende Podcast angeben, kommt dieses Geld direkt diesem Vorhaben zugute. Dank gilt dem Digitalteam des Kirchenkreises Neukölln und vor allem Stefan Kunz-Badur für die technische Unterstützung.